Hallo und herzlich willkommen zu Umlauts Diary, der private Podcast aus Asien. Als ich das eben gesagt hatte, hatte ich plötzlich ein gewaltiges Echo auf den Ohren und hatte vergessen, den Monitor auszuschalten. Ja, das hat mich etwas verwirrt. Ich dachte, ich bin im Space. Ich habe wieder eine ganze Menge Themen, deswegen gleich in die Vollen. C-Thema. Ja, hat man ja gehört, in China greift Omikron um sich. Das, ja gut, ist wie es ist und das hatte ich letztes Mal auch schon erwähnt. Aber was jetzt neu ist zur Vergangenheit der letzten Woche ist, dass Shanghai befindet sich im Lockdown. Und das ist schon eine Nummer. Es gab ja in China verschiedene Lockdowns und meistens auch immer lokal begrenzt. Also zum Beispiel innerhalb einer Stadt ein bestimmtes Gebiet abgesperrt und so. Das hatten wir ja vor kurzem auch, wenn auch nur für ein paar Stunden. Bekannt ist eigentlich zu Beginn der Pandemie, als ganz Wuhan abgesperrt wurde nach außen und ein paar andere Städte auch. Aber in Shanghai hat man immer eine Ausnahme gemacht, weil man sagt, ja, das ist unser Tor zur Welt und das ist viel zu wichtig, dass wir das irgendwie runterfahren. Das hätte Auswirkungen auf die Ökonomie in China und der Welt und. Also teilweise die gleichen Argumente, wie sie üblicherweise von der FDP in Deutschland kommen, dass die Wirtschaft wichtiger ist als das Menschenleben. Das hat man sich in Shanghai auch letzte Woche noch angehört. Also der Mayor von Shanghai hat genau in dieses Horn gestoßen. Aber dann kam von Beijing die eindeutige Order, wir fahren runter. Und das wird auch Auswirkungen bis nach Deutschland haben. Das heißt also, Shanghai befindet sich jetzt in einem Lockdown. So ganz habe ich es nicht verstanden, weil man spricht wortwörtlich, Shanghai will launch a phased lockdown to curb an Omicron-fueled COVID-19 outbreak. Soweit ich das verstanden habe, ist, dass es dort zwei verschiedene Phasen geben soll. Also aktuell ist wohl die östliche Hälfte. Also wer Shanghai schon kennt oder schon mal da war, weiß, dass die Stadt getrennt ist durch den Huangpu, den Fluss dort. Und da gibt es Puxi, also die westliche, Xi ist Westen, Puxi und Pudong, also Osten. Und die östliche Hälfte, also ja, stimmt nicht ganz, also Pudong und die umliegenden Bezirke, sind von Montag bis Freitag runtergefahren. Und dann soll es einen ähnlichen Lockdown geben im Westen, danach wahrscheinlich, oder sich leicht überlappt. Wie gesagt, ich habe es nicht ganz verstanden. Ich habe auch meine Tochter gefragt, die natürlich in Puxi wohnt, im Hongkou-Distrikt. Und dort wäre sie im Prinzip noch einigermaßen sicher vor dem Lockdown. Aber ihr Compound ist eh schon gelockdownt. Also für sie wird sich da jetzt nichts ändern. Es ist nämlich tatsächlich so, dass verschiedene Compounds sowieso schon runtergefahren sind. Die sind also abgesperrt, aber ansonsten kann man sich noch innerhalb von Puxi zumindest bewegen. In Pudong ist jetzt Daddeldu, also da läuft gar nichts mehr. Pudong ist aber auch, ja, ich würde sagen so, das eigentliche Tor in den Westen. Also Puxi ist ja so der alte Teil von Shanghai da im Westen. Also in Puxi sind allerdings auch sehr viele Institutionen. Also ich glaube, da ist auch das deutsche Konsulat, wenn ich mich recht erinnere, beziehungsweise auch ein Haufen deutscher Firmen, Kammern etc. Also die haben sich in dem, wie ich finde, sowieso schöneren Teil von Shanghai niedergelassen. Aber in Pudong sitzen natürlich die ganzen Banken, die ganzen Fintech-Unternehmen und. Also das ist dieser Teil, wo man eben, das man so kennt, das, was so die Skyline von Shanghai ausmacht. Also diese extrem hohen Türme dort mit ihren ultrareichen Einwohnern oder was auch immer. Ich vermute, das wird durchaus auch Auswirkungen haben auf den Handel, auf den internationalen Handel und damit natürlich auch direkt auf Deutschland. Andere Geschichte ist, die fand ich auch noch ganz interessant, auch wenn ich jetzt nicht allzu viel kolportieren möchte über den Krieg in Europa, aber da gab es eine interessante Pressemeldung von der chinesischen Regierung, die sagte, wir erwarten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Rezession in Europa. Und das sagt eigentlich nichts weiter aus, als dass man eine Rezession in Europa erwartet. Also häufig werden ja im Westen solche Meldungen verbreitet über China zum Beispiel, weil man eine bestimmte Agenda hat. Wenn man das verbreitet, will man irgendwie Unruhe schaffen oder irgendwas. Das interessiert die Chinesen eigentlich wenig. Sondern man hat tatsächlich die Sorge, dass es in Europa eine Rezession gibt und damit natürlich auch für China und für den Außenhandel es Probleme geben wird. das hat man tatsächlich so klar formuliert. Ich werde mal sehen, vielleicht finde ich die Pressemeldung und dann hänge ich das hier noch an. Und in der gleichen Meldung stand eben auch drin, für die Chinesen wird sich dadurch nicht so wahnsinnig viel ändern, weil man im gleichen Atemzug jetzt versucht, diese Rezession in Europa bzw. im Westen durch Infrastrukturmaßnahmen in China auszugleichen versucht. Das ist im Prinzip ein ähnliches Szenario, wie es das schon mal gegeben hat zur sogenannten Finanzkrise im Westen, wo man 2009 war das, glaube ich, dort beschlossen hat, die Banken zu retten und das ganze Geld in die Banken zu stecken. In dem Moment hat China das gesamte Geld, also auch so 100 Milliarden oder wie viel das waren, in Infrastrukturprojekte, unter anderem in dieses Schnellzugnetz investiert. Und sie haben damit genau diese makroökonomischen Effekte erzielt, die eigentlich auch in jedem Lehrbuch drin stehen, dass wenn man einer Bank Geld gibt, dann erreicht man eigentlich nichts damit, beziehungsweise dem Banker. Aber wenn man in langfristige Projekte investiert, dann zahlt sich das natürlich nach einer gewissen Zeit allerdings auch erst aus. Ja, nun hat China dieses High-Speed-Rail-Network und das hat sich wahrscheinlich schon längst amortisiert. Und man wird das dann jetzt eben auch machen mit anderen Dingen. In Europa dagegen geht man wieder den Weg und sagt, okay, wir werden eine Rezession erwarten, also machen wir unsere Eisenbahner reich. Wir spenden 100 Milliarden Euro in Deutschland allein für eine Armee, für Waffen. Das ist so krank. Gut, und das wird natürlich die Rezession erst recht befeuern und auch für einen weiteren Abstieg der Ökonomie sorgen. Das hat die Finanzkrise schon begonnen, denn seitdem sinken die Löhne effektiv in Europa und das wird sich jetzt so fortsetzen. Okay, kommen wir zu den erfreulicheren Dingen. Ich habe ja schon seit Jahren darauf gewartet, dass endlich der vierte Teil von Cyberia rauskommt und er ist jetzt rausgekommen und ich habe den auch schon angespielt. Leider habe ich sehr wenig Zeit und ja, habe mich schon so ein bisschen durch so ein paar Kapitel durchgespielt und ich bin ja sowas von entzückt. Also Cyberia ist wirklich sowas von gut. Benoît Sokal, der dafür verantwortlich war, für ja, dieses Grafik-Feeling, ist letztes Jahr gestorben. Das heißt, es wird keinen fünften Teil geben davon, aber das ist wirklich ein ganz wunderbarer Abschluss. Also, ich bin noch nicht durch. Ich weiß gar nicht, wie die Story ausgeht. Ich cheate auch nicht. Also, ich hasse das, wenn mir jetzt irgendjemand hier was spoilern sollte. Tut das nicht, bitte. Sondern ich will das ganz entspannt bis zum Ende durchspielen. Und ich ärgere mich auch jedes Mal, wenn ich irgendwo einen Seitenarm vergesse. Dann bekomme ich so angezeigt, Achtung, diese Geschichte hätte auch noch in dieser Richtung etwas weitergehen können. Ja, da bin ich dann eben drüber hinweggegangen und dann ist sie auch weg. Das heißt, ich müsste dann nochmal spielen. Das mache ich wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht in ein paar Jahren, aber mal sehen. Cyberia, The World Before, kann ich nur empfehlen. Es ist kein Prequel in dem Sinne, sondern es ist, naja, wie soll ich sagen? Also dieses Cyberia World Before spielt tatsächlich in zwei verschiedenen Zeitebenen, die sich auch so ein bisschen annähern. Das mag ich ja, also wer mein Buch Major Lee kennt, weiß, dass ich das besonders gerne mag. Und das ist hier auch so, das heißt also, es gibt eine Zeitebene, die tatsächlich ein Prequel zu Cyberia 1, 2, 3 ist. Und dann gibt es eine Zeitebene, die nach der 3 spielt. Also Kate ist inhaftiert gewesen, das kann ich glaube ich noch erzählen, in Russland und ihr gelingt es dann mit Katjuscha zu fliehen. Allerdings überlebt Katjuscha das nicht. Das ist schon ein bisschen Spoiler, aber egal. Und dann gelingt es ihr über einige Umwege zurück in die Schweiz zu kommen, beziehungsweise in diesen Ort, den ich persönlich jetzt hier in der Schweiz verorten würde, weil die Architektur hat schon so ein bisschen Ähnlichkeit mit der Architektur in Bern zum Beispiel. Aber eigentlich ist das gar nicht klar, wo das ist. Ich glaube, auf der Karte steht irgendein Ländername, Fahren oder so. Ich habe es vergessen. Also ist auch Wurst. Für mich ist das die Schweiz. So. Und da das eh eine Parallelwelt ist, ist es im Prinzip auch ein bisschen Banane. Eine Kleinigkeit, die mich dann aber doch ziemlich aufgeregt hat, das war diese Fridays for Future Ausladung wegen Dreadlocks, wegen eines Haarschnittes. Das hat mich schon ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Ich habe mit sowas schon immer irgendwie gerechnet, weil die Lage bzw. die gesamte Stimmung im Westen ist in schon längere Zeit oder geht schon längere Zeit diesen Weg der Irrationalität. Und dieses Verbot ist natürlich an Irrationalität gar nicht mehr zu überbieten. Also ich verwende ja so diverse soziale Medien, zum Beispiel auf Facebook oder verschiedene andere Sachen, die alle sehr Amerika-dominiert sind. Und früher hatte man sich noch ein bisschen darüber aufgeregt, dass Brustwarzen, sagt man ja heute auch nicht mehr, sondern man sagt mittlerweile Nippels, nicht zu sehen sein dürfen. Und dann fragt man sich, was, wieso nicht? Also ich meine, wir haben eine Kultur, eine Aktkultur in Europa. In Europa war es eigentlich auch nie ein Ding, irgendwo im Fernsehen oder in der Werbung nackten Menschen zu zeigen. Das hat auch nichts mit irgendeiner Art der Objektifizierung des weiblichen Körpers zu tun oder so. Denn Nacktheit, so wie ich sie kenne, also war etwas völlig Normales, dass man, wenn man irgendwo unterwegs war mit Freunden oder so, man ging baden, ja, dann hat man sich eben ausgezogen. Und wenn man, meistens hatte man natürlich keine Badehose und auch im Übrigen meistens kein Handtuch dabei, dann hat man sich damit abgetrocknet, was man eben so hatte. Und mir ist nie in den Sinn gekommen, dass das irgendwie eine, dass ich damit irgendjemanden stören könnte. Das hat sich aber erst geändert, als dann die Wende kam, als dann sehr viele Wessis an die Oststrände kamen und dann auch sofort gefordert haben, dass diese Laissez-faire, dieses ja eigentlich überall übliche Nacktbaden verboten wird und auf sogenannte FKK-Strände reduziert wird. Was natürlich, wenn man sich das mal überlegt, in der DDR gab es keine Pornografie. Das Einzige, wo nackte Körper mal so dargestellt wurden in der Presse, das war das sogenannte Magazin, aber das war es dann auch schon. Und das waren meistens, nicht immer, aber oft recht ästhetische Fotos. Und natürlich dann diversen Bildbände und etc. pp. Aber gleichzeitig, und das ist eben diese Art des Zwiedenks, im Westen gab es Pornografie, gab es dies und jenes und so weiter. Und genau die gleichen Leute, die FKK-Strände forderten dann aber auch und sagten, ja, die Pornografie ist sehr wichtig für die sexuelle Erziehung der Ostdeutschen oder irgendwie so. Ich habe tatsächlich so ein Interview mal im Fernsehen gesehen. Naja, und dieser Puritanismus, der im Westen schon eh viel stärker war als im Osten, ist in Amerika noch um einiges weiter vorangeschritten. Und der kommt ein bisschen auch aus seiner Tradition, dass nämlich die ganzen religiösen Irren, die aus Europa verschwunden sind, die auch natürlich auch ein bisschen durch die Aufklärung ausgeschwemmt wurden aus Europa, nach Amerika geflohen sind, weil sie zum Teil tatsächlich auch verfolgt wurden, das muss man auch dazu sagen. Und diese Haltung, dieser Puritanismus, also es gab ja diverse interessante Sekten auch zu jener Zeit in Amerika, die sich zum Teil ja bis heute sogar gehalten haben, hat natürlich diese Geisteshaltung erzeugt, wie man sie jetzt heute eben bei Facebook, Twitter und so weiter findet, dass man natürlich keine nackten Körper zeigen darf, aber durchaus Gewalt, das ist völlig in Ordnung. Oder dass Amerika einer der größten Pornoproduzenten ist, aber Prostitution illegal oder so. Also das ist alles irgendwie komplett absurd und ist im Prinzip Teil einer, ja, einer überlebten Geisteshaltung. Und so wie diese religiösen Fundamentalisten, also ich würde auch sagen, wie diese religiösen Irren mittlerweile so das Geschehen in Amerika, das geistige Geschehen beeinflussen, so hat das natürlich auch damals schon Auswirkungen gehabt auf zum Beispiel auf die Rassentrennung. Also ein bekanntes oder das Motto der Apartheid in Südafrika zum Beispiel war Trennung statt Mischung. In den USA hieß es bis 1964, das war eine anerkannte Doktrin, getrennt, aber gleich. Das ist natürlich enorm vergiftet, dieser Slogan. Und in Amerika, aber auch in Südafrika, hatte man dann eben Leute in Rassen getrennt. Dieses Rassenkonzept ist an sich schon komplett absurd. Also man hatte sich Rassen ausgedacht, und zwar White, Colored, Asiatic, Indian and Native. Und das entspricht, ich bin ja immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es um gesellschaftliche Konstrukte geht, dass man das zu weit ausdehnt. Aber in diesem Falle ist das einfach nur ein Konstrukt. Es gibt solche Rassen nicht. Es gibt überhaupt keine Menschenrassen. Weil wie will man das dann eigentlich genau machen? Will man das genetisch festlegen? Na, da wünsche ich viel Spaß. Das funktioniert nämlich erst recht nicht. Oder will man das nach dem Äußerlichen machen? Kann man machen. Warum dann nicht aber auch Rothaarige eine Rasse zuteilen? Denn die sind tatsächlich genetisch determiniert. Oder die Grünäugigen oder Blauäugigen oder die Blonden. Was soll das? Das ist einfach nur absurd. Das Wort Rasse, und das findet man leider auch im Wort Rassismus, ist komplett albern, ist grundsätzlich bescheuert. Ich tue mich da auch ein bisschen schwer. Ich habe wirklich Probleme, ein vernünftiges Wort zu finden, das das ersetzt. Ich sage dann auch Rassismus oder irgendwie sowas, aber es ist nicht richtig. Also ich behelfe mich dann manchmal mit Fremdenfeindlichkeit oder mit Xenophobie. Ja, aber zum Beispiel ein Jude in Deutschland, also mal angenommen, er stammt aus Deutschland, ist natürlich kein Fremder. Was soll das? Das ist, da stimmt das Wort Fremdenfeindlichkeit wieder nicht. Und auch die jüdische Kultur seit 1700 Jahren, naja, also wenn man die jetzt noch als fremd bezeichnen will, auch schwer. Also es gibt Leute, die haben andere Vorstellungen, andere Ideen, andere Religionen, was weiß ich. Die haben rote Haare, manche haben schwarze Haare und so weiter. Und das ist an sich auch, ja, das ist, wie es ist. Und das sollte eigentlich kein Problem sein. Und ja, man hat auch solche Leute, zum Beispiel Rothaarige, mal versucht zu stigmatisieren, auszuschließen und so weiter. Und da kommen wir nämlich zu genau dem Punkt. Warum macht man das eigentlich? Warum muss man eine Rasse erfinden? Oder warum muss man Rothaarige stigmatisieren? Und der Grund liegt natürlich nicht bei den Rothaarigen, auch nicht bei den Juden und nicht bei den Chinesen, sondern der Grund liegt bei den Leuten, die stigmatisieren. Und das ist das eigentliche Problem. So, Fridays for Futures hat gesagt, du hast Haare X und deswegen darfst du hier nicht mitmachen. Das ist eine Stigmatisierung, das ist genau diese Idee, die dahinter steht, nämlich getrennt, aber gleich. Wir wollen uns nicht vermischen. Also das ist dieser Apartheidsgedanke in seiner reinsten Kultur. Diese Idee der kulturellen Aneignung, wie sie es nennen, stammt tatsächlich aus diesem neupuritanischen Ensemble, das sich dort in den USA etabliert hat. Und Rassismus beziehungsweise Xenophobie oder wie auch immer man dieses Phänomen nennen will, ist keine Erfindung nur der Weißen oder nur der Japaner oder was weiß, nur der Deutschen oder sowas, sondern das gibt es leider überall auf der Welt. Überall, wo Menschen leben, gibt es diesen Versuch, andere auszugrenzen. Mal mehr, mal weniger, mal mit schlimmeren Folgen, mal mit, naja, mit so einer eher freundlichen Bewertung. Das ist aber alles irgendwie Mist. Ich habe letztens übrigens einen lustigen Witz gelesen. Ich glaube, bei Mastodon, da stand da irgendwie, fragte jemand Leute, die offensichtlich behindert sind, also die im Rollstuhl oder blind oder was weiß ich, saßen da. Ich weiß jetzt gar nicht so genau, wie ihr genannt werden wollt. Und das ist auch so diese Haltung, die diese Fridays for Futures haben. So, wir müssen jetzt wir müssen euch politisch korrekt benennen. Und dann antworten diese Behinderten, sagen dann, ja, ich bin Sabine und das ist Peter und so weiter. Und genau das ist auch der Punkt. Man braucht nämlich häufig diese Vokabeln, dieses N-Wort oder irgendeine andere Bezeichnung. POC finde ich übrigens ziemlich furchtbar, diese Bezeichnung. Oder irgendwas gar nicht. Wenn ich von meinem Freund Peter erzähle oder von meiner Freundin Lee oder von meinem besten Freund in den USA, John, dann habe ich noch nie in meinem Leben die Hautfarbe mittransportiert. Das waren jetzt aber drei verschiedene Hautfarben. Aber mir kommt es nicht mal ansatzweise in den Sinn, dass ich bei einer Kommunikation über einen Menschen die Hautfarbe oder irgendwas mittransportieren sollte. Das kann man machen, wenn man jemanden ja versucht, präzise zu beschreiben oder so. Dass man dann sagt, naja, weißt du, damals, als wir da das gemacht haben, naja, die Rothaarige, weißt du noch, dann macht man das so, weil man es nicht anders hinkriegt, jemanden korrekt zu beschreiben. Aber ansonsten in der Praxis, in der alltäglich gelebten Praxis, ist diese Zuordnung von irgendwelchen äußerlichen Merkmalen, von Religion, von, ja, auch von Behinderungen, von verschiedenen anderen Sachen völlig unsinnig. Das brauche ich nicht. Ich sag doch nicht, meine Freundin Claudia, die im Rollstuhl sitzt und schwarze Hautfarbe hat. Was ist denn das? So, und das ist nämlich auch der Punkt. Wir Menschen sind nun mal alle gleich. Und da beißt die Maus echt keinen Faden ab, auch wenn man es gerne anders hätte, wie Fridays for Future zum Beispiel. Es ist nicht so. Wir sind alle gleich. Punkt. Als Natalie Gorman damals dieses Gedicht vorgetragen hat zu der Amtseinführung von Biden und dann gefordert hat, dass dies von einer Person in ähnlicher Sozialisation nur in Deutschland irgendwie übersetzt werden sollte. Da habe ich auch schon gemerkt, Gott, das ist genau dieser Punkt, diese Art des Rassismus, diese religiöse komplette Verwirrtheit, die dort in den USA stattfindet, die jetzt zu 100% bei uns angekommen ist. Und der Aufschrei war relativ gering. Es gab eigentlich kaum jemanden, der sich darüber aufgeregt hat. Und wenn man jetzt zu dieser sogenannten kulturellen Aneignung, also ich eigne mir einen Haarschnitt von irgendjemand anderem an, das ist an Absurdität leider nicht mehr zu überbieten. Und kulturelle Aneignung, there is no such thing. Die menschliche Kultur ist die Kultur, weil sie sich nämlich ständig etwas aneignen muss. Weil wenn sie das nicht täte, wenn wir nicht voneinander lernen würden, dann würden wir heute immer noch, ach, dann wären wir noch nicht mal von den Bäumen runtergekommen. Also dann gäbe es keine Menschheit. Was ich nicht ignorieren möchte oder worüber ich jetzt hier nicht einfach so salopp drüber hinweggehen will. Natürlich hat man sich manchmal auch oder gar nicht so selten gewaltsam andere Kulturen einverleibt. Das gab es immer wieder und das wird es vermutlich auch immer wieder geben. Das ist aber in der Menge dessen, was wir tun, so derartig verschwindend, dass das an sich wirklich überhaupt gar keine Rolle spielt. Wir sprechen bei vielen Sachen, zum Beispiel vom Erwerb der Sprache oder vom Erwerb bestimmter Skills wie Mathematik oder so immer von einer Kulturtechnik. Und das ist tatsächlich so, dass solche Techniken an unterschiedlichen Orten sich unterschiedlich entwickelt haben und wir die unterschiedlich aufgenommen haben. Und das ist keine kulturangeeignete Technik, sondern es ist schlichtweg eine Kulturtechnik. Kultur bedeutet Aneignung. Und jetzt stellt man sich mal vor, die Musik ohne kulturelle Aneignung, das ist geradezu lächerlich, wenn man auch nur drüber nachdenkt. Was ist denn das für Musik, die meisten Menschen bei Fridays for Future heutzutage hören? Ja, da gibt es in der Musiktheorie verschiedene Erklärungen, wie unsere populäre Musik entstanden ist. Das will ich auch gar nicht groß kolportieren, aber am Ende kommen wir alle immer irgendwie drauf, dass Sklaven in Amerika eine große Rolle dabei spielten. So. Und wenn ihr jetzt Helene Fischer hört, liebe Fridays for Future, dann habt ihr euch ganz schön was angeeignet bei den Sklaven, die aus Afrika verschleppt wurden. Wie gesagt, es gibt keine kulturelle Aneignung in dem Sinne, dass man darauf verzichten kann oder dass man darauf auch nur verzichten sollte. Ich bin durchaus der Meinung, dass man das immer in das richtige Licht rückt oder in das Licht dessen, was wir heute wissen. Es ist ja nicht so, dass alles wie am Beispiel der Musik, man hat da doch immer so ein bisschen teilweise eine vereinfachte Sicht auf die Geschichte der populären Musik gehabt, dass man sagte, ja, Sklaven aus Afrika haben auf den Schiffen irgendwas gesungen und das haben sie auf den Feldern dann auch so gemacht und da brauchten sie einen Rhythmus und das haben sie dann, und das wurde dann Jazz, Popmusik und so weiter und so fort. So einfach ist das nicht. Und natürlich, die Wissenschaft stellt das dann immer mal wieder sukzessive richtig. Oder ich will sagen, dass es durchaus Gelegenheiten gibt, wo man darauf hinweisen kann oder dass man das ja ehrt vielleicht auch, wie oder wer diese Kulturtechnik vielleicht das erste Mal aufgebracht hat oder wo die Wurzeln einer bestimmten Kultur sind. Oder gibt es irgendeine koloniale Implikation zum Beispiel oder eine Geschichte der Gewalt oder irgendwas. All das kann man natürlich kommunizieren, aber zu verbieten, zum Beispiel in irgendwie, das hatte ich auch gelesen im gleichen Zusammenhang, dass in irgendeinem Besetzungswald, also wo, was weiß ich, für irgendwas demonstriert wurde, die Tippis abgerissen wurden, weil diese Tippis ja kulturelle Aneignung wären. Ja, das ist so dumm und vor allen Dingen, es ist nicht nur dumm, sondern es ist Rassismus und das ist das, was mich eigentlich am meisten daran stört. Es ist Rassismus aus einer der übelsten Ecken aus Amerika, nämlich aus dieser Geschichte der Apartheid, aus dieses getrennt aber gleich, aus all diesen Sachen resultiert das, aus einem menschlichen Weltbild, das die Aufklärung nie erfahren hat. Denn wie gesagt, diese Irren sind ja damals alle nach Amerika geflohen, weil sie eben davor fliehen wollten. Und das kommt jetzt zurück. Das landet in Facebook, in Twitter. Und kein Mensch regt sich darüber auf, dass man keine nackten Menschen zeigen darf bei Twitter, bei Facebook. Und das ist jetzt natürlich in einer Eskalationsstufe niedriger, aber es ist der gleiche Gedanke, nämlich der Hass auf die Aufklärung, das ist die Abschaffung oder der unbedingte Wunsch, die Aufklärung abzuschaffen und darüber irgendwelche absurden Regeln zu tünchen, die es einem erleichtern, Menschen in Gruppen zu separieren. Und für mich, muss ich sagen, ist damit auch irgendwie so eine Schranke durchbrochen worden zu Fridays for Future. Ich hatte das eigentlich immer so ein bisschen als eine Hoffnung gesehen, aber das, glaube ich, war eine Fehlannahme. Denn mit diesem ideologischen Mindset werden sie nicht in der Lage sein, das zu erreichen, was eigentlich erreicht werden müsste. Das wird ihnen früher oder später auf die Füße fallen. Ja, oder um es anders zu sagen, ich bin jetzt erstmal fertig mit Fridays for Future, was nicht heißt, dass ich nicht daran denke oder daran arbeite, dass die Welt vielleicht doch noch eine Zukunft hat, auch wenn die Chancen, naja, so irgendwas knapp über Null sind. So, das war das optimistische Ende für heute. Soweit und bis zum nächsten Mal.
H.C. Andersen. Zu reisen ist zu leben. Mit Solarenergie von EcoVersi. Ob Vanlife, Tiny House oder Camping. EcoVersi, dein Partner für Solarenergie. eco-worthy.com